Heiko Thieme Club. Alles zu Wall Street, DAX und Rohstoffen. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Es ist September, also lautet meine erste Frage: Remember to come back in September? Fragezeichen. Herr Thieme, ich weiß, Sie schauen gerne in solche Statistiken. Was sind die guten Monate, was sind die schlechten Monate? Was sagt die Historie der Börse über solche Monate? Aber ich frage mich, wie sinnvoll ist diese Frage im Jahr 2020? Denn wenn wir wissen, wie wir wissen, der August war bei manchen Indizes der beste aller Zeiten und wenn nicht, der beste seit Jahrzehnten. Also frage ich gleich mal vorab, wie sinnvoll ist die Frage Remember to come back in September?
Eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist nicht leicht. So wie beim Wetterbericht, wenn man plötzlich 25 Grad Wärme hat im Winter, im Februar oder März und fragt sich, gibt es überhaupt noch einen Winter, nicht wahr? Ist das die neue Temperatur, die man hat? Und die Frage, die man jetzt haben muss, sind saisonale Einflüsse, so wie wir sie seit 124 Jahren beim Dow Jones kennen, der älteste Index der Welt, oder beim DAX, den es seit 1988 gibt, gibt es überhaupt eine Saisonalität oder ein Vergleich mit der Vergangenheit? Und die Antwort heißt aus meiner Sicht ja, wir müssen und sollten die Vergangenheit als Basis nehmen, aber wir müssen auch wissen, es gibt immer wieder Ausnahmen. Die Ausnahmen prägen eigentlich die Börse, wenn man so will. Kann man Ausnahmen erkennen? Das ist jetzt mit etwas Fragezeichen zu belegen, denn ich frage jetzt jedes Mitglied, die ich jetzt hier begrüße zu unserer Sendung. Wir sind jetzt im fünften Jahr, wir sind 4 Jahre alt, nicht wahr, mit unserer Sendung seit Juli, also das fünfte Jahr ist voll angefangen mit einem Paukenschlag im August schon. Und jetzt die Frage, was kann man hier aus der Vergangenheit lernen, wenn man die Vergangenheit ansieht? Nimmt die letzten 70 Jahre, nicht gleich 124 Jahre beim Dow Jones, aber geht zurück auf 1950, kann man Folgendes erkennen. Wenn wir einen August-Ausnahmemonat haben, normalerweise August, September sind die beiden schwächsten Monate, wenn man so will. In diesem Jahr war es anders. Beim DAX-Index der beste August schlechthin seit 1988. Beim Standard & Poor's 500-Index, der immerhin 85% des amerikanischen Aktienmarkts von der Gewichtung her abdeckt. Also wenn man den Standard & Poor's 500-Index hat, ist man quasi mit 85% dabei an der amerikanischen Börse. Dieser Index hatte zuletzt einen solchen Anstieg, wie hier im August gesehen, 1986. Oder war das Ergebnis sogar noch etwas besser? Und damit wird der August das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Standard & Poor's 500 Index und das geht zurück bis auf 1928. Und dann beim Dow Jones Index, der wie gesagt bis auf 1896 zurückgeht, war es das beste Ergebnis seit 1984, also 36 Jahren. Zusammengefasst, das beste Augustergebnis in über 30 Jahren. Das ist eine gesamte Generation, mehr als eine ganze Generation. Das heißt, viele Börsianer, die heute in der Börse aktiv sind und über 20 Jahre alt sind, nicht wahr, waren damals noch relativ jung, wenn man so will, beziehungsweise noch in den Kinderschuhen und hatten das nicht ganz mitbekommen. Es müssen schon die Älteren, also meine Generation dabei sein. Ich fing 1970 an, ich habe das erlebt, aber das sind Ausnahmesituationen. Und die Frage, die ist nur die, kann man solche Ausnahmesituationen im Vornherein erkennen? Und ich glaube, das wäre sehr angemessen zu sagen, man kann es erkennen, denn wenn man jedes Jahr natürlich behauptet, das wird ein super August, dann hat man alle 35 Jahre recht, wenn man es mal so nimmt. Und das natürlich, wenn das reicht, der ist dann 34 Jahre lang, nicht wahr, liegt man schief, aber einmal hat man recht und ich glaube, das wäre keine vernünftige Strategie. Es ist dann besser zu sagen, normalerweise Vorsicht zu gebieten, aber es gibt immer Chancen und deswegen auch meine Schlussfolgerung, egal was die allgemeine Meinung ist, egal was die Meinung von Heiko Thieme ist und von der restlichen Welt, man muss sich immer wieder mal speziell fragen, gibt es nicht doch Möglichkeiten oder differenzierte Situationen, die speziell sind, in die man dann investieren kann. Und dann kommt die allerletzte Frage hinzu, und das ist das Wichtigste überhaupt. Ich kann, und hier wiederhole ich mich, alles kaufen, was ich will. Es kommt nur auf den Prozentsatz drauf an. Das heißt also, wer hier zum Beispiel im August gesagt hat, ich setze auf einen positiven August gegen den Trend und kaufe mich ein. Jetzt die Frage, stellt man sein ganzes Portfolio um und ist jetzt 100% im Markt investiert, dann war das natürlich sehr lohnend. Man konnte ja also zwischen 5-8% verdienen, je nachdem, ob am DAX-Index war oder im Dow Jones-Index. Und hat dann wunderbar profitiert. Aber was hätte man gemacht, wenn es falsch gewesen wäre? Dann hätte das wehgetan. Also man würde mit einer kleineren Summe dabei gewesen sein. Wenn man jetzt kleinere Summe definiert, würde man sagen, also mit 1-2% oder 5% kann man das durchaus machen. Die verliert man ja auch nicht. Das heißt nur, da muss man Abschreibungen vornehmen, wenn der Markt zurückkommt. Wenn es steigt, ist dann die Frage, soll man jetzt schon Gewinne mitnehmen oder es halten? Und dann gibt es die letzte Frage, die werden wir am Ende dieser Ansage diskutieren. Wenn man das mit einer ganz kleinen Summe macht, mit einem Prozent maximal oder einem halben Prozent, dann kann man aus solchen Situationen natürlich enorm profitieren, wenn es mal stimmt. Und dann reden wir von der Hebelstrategie, die wir erst am Ende unserer heutigen Diskussion wie immer besprechen. In anderen Worten, ein solcher August konnte eigentlich von der Ausgangsbasis kaum prognostiziert werden. Ich kenne keinen, es gibt sicherlich den einen oder anderen, aber ich kenne keinen namhaften Strategen oder Fondsmanager, der Anfang August gesagt hat, wir werden den besten August seit 35 Jahren sehen. Das habe ich nirgendwo gehört. Und jetzt kommen wir auf den September zu sprechen. Der September ist der nun mit Abstand schwächste Monat im Jahr.
An der Stelle will ich auch direkt mal einhaken, denn wir kennen ja Ihre Position aus den Gesprächen der vergangenen Wochen und Monate. Sie haben eben auch nicht prognostiziert, der August wird der beste August aller Zeiten, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben gesagt, Sie setzen nochmal auf einen weiteren Rücksetzer im Sommer, auf ein weiteres Sommerloch. Das kam ja jetzt bekanntermaßen nicht. Und wenn wir schon bei der Statistik sind, die Sie jetzt gerade schon angedeutet haben, nämlich der September, dann muss ja die Frage sein, kommt dieses von Ihnen angekündigte Sommerloch vielleicht ein bisschen verspätet? Kommt es vielleicht im September, der ja statistisch auch kein guter Börsenmonat ist?
Das ist vollkommen richtig, die Frage. Aber nennen wir es mal direkt auf Heiko Thieme, also auf mich bezogen. Ich liege zurzeit schief oder liege nicht richtig mit meiner Prognose. Das habe ich, glaube ich, jedes Mal auch ganz deutlich in unserem Club gesagt. Ich sage, das, was ich bisher als Analyse und den Erfahrungssatz, wie ich immer sage, von 50 Jahren hat, nicht ausgereicht, um das zu erkennen und zu sagen, das wird diesmal ganz anders. Im Nachhinein kann man das wunderbar erklären, aber im Vornherein das richtig zu sehen, ist nicht einfach, aber ich darf noch einmal etwas sagen und bitte nehmt mir es nicht übel, ihr lieben Clubmitglieder. Ich hatte aber auch im März gesagt, erstens hatte ich im Februar gewarnt, es ist so hoch, das war richtig. Im März hatte ich gesagt, das ist zu tief, das war auch richtig, da musste man einsteigen. Nur, ich bin mit meiner normalen Strategie, die ja strukturiert ist, ich war natürlich auch dementsprechend nachts mit den Gewinnen herausgegangen und habe heute zurzeit, ich war eine Bargeldposition, die Minimum bei 20, aber normalerweise eher bei 40% liegen sollte, bei mir selber weit über 60% liegt. Also das ist jetzt eine Frage der Usancen. Und jetzt die Frage nochmal auf den September zu kommen. Der September normalerweise ein schwacher Monat, nehmen wir nochmal die Statistik, bis auf 1950 zurückgehend, nach einem überdurchschnittlich starken August, und das ist es nun mal, ein Ausnahmeaugust, sind die darauffolgenden Septembermonate seit 1950, also seit 70 Jahren, im Schnitt mit einem Minus zwischen 1-2% rausgekommen. Das Minus. Es gibt also zwei Ausnahmen, da gab es ein Plus, das lag unter 1%. Diese Statistik ist auf den heutigen Tag bezogen, bereits veraltet, denn wir liegen hier bei einem Plus von über 2%. Und jetzt mache ich mal einen Quantumsprung. Wenn das, was wir in den letzten beiden Tagen gesehen haben, dann machen wir es nochmal anders, das, was wir zurzeit heute sehen, beim DAX-Index hier bei 2269a, der DAX ist jetzt im Jahresplus, wenn auch nur 20 Punkte, aber er ist im Plus, obwohl wir die schlechteste Wirtschaftskrise seit über 75 Jahren erlebt haben. Vielleicht sogar, muss man zurückgehen auf 1929, 32, auf die Weltwirtschaftskrise. Also so etwas hat keiner von unseren Clubmitgliedern, wenn man so will, jemals erlebt, sondern nur von seinen Eltern und Großeltern oder Urgroßeltern gehört. Also das ist eine Einmaligkeit, die wir haben. Wenn ich jetzt das extrapoliere beim DAX, was wir heute sehen, der Börse ist ja heute noch nicht vorbei, kann ja noch weitergehen, knapp 300 Punkte, dann stelle ich einfach die simple Frage, wo wird in Bezug auf den heutigen Tag der DAX-Index am Ende des Jahrzehnts stehen? Wir stehen jetzt also hier bei 13.269, wir waren schon mal bei 13.800, genau gesagt 13.795, das ist am Ende Februars gewesen. Wenn wir das extrapolieren, was wir heute sehen, jetzt haltet euch bitte fest, steht der DAX über 1 Million. Ihr habt richtig gehört. Über 1 Million am Ende des Jahrzehnts. Jetzt sind wir bei 13.269. Das heißt, die Extrapolation dessen, was wir jetzt gerade sehen, einfach sagen, wenn sich das so weiter fortentwickelt. Und jetzt wird natürlich keiner sich verwundern, wenn ich sage, das ist mir ein bisschen hoch, um es mal zynisch auszudrücken. Wir fahren zurzeit mit einer Überschallgeschwindigkeit auf der Aktienautobahn. Jetzt kommt das Aber. Es gibt einen Grund, warum die bisherige Analyse, und das sind auch Fragen von unseren Mitgliedern gewesen, ist es eigentlich sinnvoll, noch ein Kursgewinnverhältnis überhaupt anzupacken? Ist es eigentlich, oder anders ausgedrückt, ist die bisherige Analyse die wir gepredigt haben, die auf die Dow-Jones-Theorie zurückgeht. All das, was wir in den letzten 124 Jahren gelernt haben, was ein Warren Buffett betrieben haben, ist das nicht eigentlich veraltet? Leben wir in einer total neuen Welt? Hat das Coronavirus uns substanziell total verändert, ohne dass wir es jetzt alle bisher erkannt haben? Kommen wir in eine total neue Welt? Ich werde noch zynischer. Gibt es überhaupt noch 4 Jahreszeiten demnächst? Müssen wir noch die Wahrheit sagen, wenn wir einen Mann im Weißen Haus haben, der seit Amtsbeginn, das sind jetzt also gut 3,5 Jahre, ich war fast 4 Jahre, mal auf Ende wird es sein, über 20.000 Mal gelogen hat? Ist es nicht die Lüge, die wir zum Gegenstand unserer täglichen Umgangsform machen müssen, um erfolgreich zu sein? Ich will bewusst provozieren. Ist das wirklich die Realität in der Zukunft? Die Antwort heißt natürlich bei mir selbstverständlich nein. Die Welt ist weiterhin normal. Wir haben eine Ausnahmesituation gehabt, oder haben sie noch, die vor 100 Jahren das letzte Mal passiert war. Da hatten wir schon ein Virus, die spanische Grippe. Jetzt machen wir eine andere Grippe durch, beziehungsweise einen anderen Virus durch. Es war damals auch ein Virus, nicht wahr, mit dem wir fertig werden müssen. Wir werden damit fertig werden.
Aber Moment, an der Stelle will ich auch nochmal einhaken. Diese ganze neue Welt, die wir hier gerade beschreiben, an der Börse, also Sie haben jetzt dieses Stichwort KGVs angesprochen. Ja, das war eine Frage eines Clubmitglieds, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber diesen Aspekt wollte ich doch gerne herausgreifen. KGVs, sind KGVs vielleicht gar nicht mehr relevant? Das liegt ja nicht an Corona, sondern das liegt ja an einer Teilfolge von Corona, nämlich der Notenbank-Liquidität, dieser Geldschwemme, die wir gerade erleben. Das hatten wir davor auch schon, nur jetzt ist mehr oder weniger offiziell, die Zinsen werden nicht mehr steigen, egal was passiert. Da gab es ein klares, eine Art whatever it takes, auch von der US-Seite jetzt, ein wir passen alles so weit an, dass wir die Zinsen weiterhin niedrig halten können. Das würde ja im Prinzip doch eine Art neue Welt beschreiben. Also zumindest so, dass man die Lehrbücher umschreiben müsste. Muss man im Prinzip ja schon lange, weil der Zins nicht mehr existiert. Muss man nicht ein Stück weit doch die Lehrbücher neu schreiben?
Jein. Man muss ein Zusatzkapitel schreiben und sagen, wir befinden uns in einem Notstand oder einer Ausnahmesituation, um den totalen, um es dramatisierend auszudrücken, um den totalen Untergang unserer normalen Gesellschaftsform zu verhindern, mussten wir eine Liquidität schaffen, damit die Wirtschaften der Welt nicht total einbrechen. Und das hätte dann zu kriegsähnlichen Situationen geführt, nicht wahr? Braucht man gar nicht auszumalen, was das gewesen wäre. Das hat die Notenbank in den USA und auch Frau Lagarde in Frankfurt an der Europäischen Zentralbank sehr schnell erkannt und gesagt, wir müssen dem Markt Geld geben, damit der Einbruch nicht so katastrophal wird wie ein Flächenbrand oder wie ein Hiroshima, wenn man so will. Denn das, was wir gesehen hatten, war ja der totale Einschluss. Der erste staatlich angeordnete Einschluss der Weltbevölkerung, was es noch nie gegeben hatte in dieser Form. Wir haben also hier das gesehen, was nicht nur in 100 Jahren nicht da war. Das ist, seitdem es Menschen gibt, die aufrecht gehen, ist sowas noch nie passiert. Und das konnten wir nur zu einer bestimmten Zeit durchhalten. Wir können nicht die Welt abschließen für ein Jahr und sagen, wir machen gar nichts und dann mal sehen, wer noch überlebt hat. Das geht einfach nicht. Und das haben wir mit massiven staatlichen Unterstützungen geschafft, dass dieses der große Krater zumindestens überlebbar wurde für uns. Ein zweites Mal können wir einen Lockdown übrigens uns nicht leisten, dann gehen wir kaputt, dann geht unsere Gesellschaftsform kaputt. Das weiß auch jeder. Und wir haben natürlich auch Fortschritte gemacht, was jetzt die Erkenntnis vom Virus anbetrifft. Wir kriegen jetzt auch die Testphase, wie Herr Frosch heute verkündete, nicht wahr? Da kommt etwas. Die Schweizer werden es einmal wieder vormachen, was man machen kann. Test mit 15 Minuten. Das ist akzeptabel. Man kann eine Viertelstunde warten, um zu wissen, hat man den Virus oder hat man ihn nicht. Und das kommt an den Markt. Wahrscheinlich schon in diesem Jahr werden wir es bekommen. Man rechnet, dass es vielleicht schon im 4. Quartal kommen kann. Und dann werden wir eine gewisse Normalität wieder anfangen zu erreichen, die aus meiner Sicht nach wie vor kaum vor dem Jahr 2024 voll erreicht ist. Voll erreicht ist, meine ich, wir werden Normalität anstreben. Nächstes Jahr werden wir uns bemühen, aber immer noch unter den Folgen vom Coronavirus.
Was bedeutet denn Normalität? Also da will ich jetzt doch mal an der Stelle auch noch nachhaken. Was bedeutet denn Normalität aus Ihrer Sicht? Also Normalität bei den Zinsen kann es ja kaum bedeuten, denn diese Notenbankpolitik, über was wir gerade diskutiert haben, da gibt es ja auch die Haltung von vielen Marktbeobachtern, die sagen, da kommen wir doch nie wieder raus. Also das letzte Mal, als die Fed versucht hat, Manch einer hat es Zinswende genannt, diesen Begriff versuche ich eigentlich zu vermeiden, denn es war keine echte Zinswende, aber zumindest schon mal eine Bewegung in Richtung Normalität. Haben wir gesehen, wie die Börse reagiert hat. Das war 2018, das einzige schlechte Aktienjahr in den vergangenen Jahren. Wie sollen wir aus dieser Zinspolitik und aus dieser Notenbankpolitik, in der wir jetzt stecken, jemals wieder rauskommen?
Sehr gute Frage. Und die klare Antwort heißt, Normalität wird es wieder geben. Und was heißt Normalität? Normalität heißt, wenn ich mir von jemand Geld borge, werde ich dafür nicht bezahlt, wie es zurzeit die Bundesregierung tun kann. Sie kann sich Geld borgen, wird dafür bezahlt, sondern muss dafür bezahlen. Das ist das Einmaleins des Zinssatzes beziehungsweise eines normalen Ablaufes. Eine Welt, wo wir Geld kriegen, wenn wir uns Geld borgen, so wie beim Ölfall, wie wir es auch praktisch gesehen hatten, mal für ein paar Minuten beim Futures-Markt im April, wo man für eine Anlieferung für ein Fass Öl 40 Euro bekam. Man zahlt also nicht fürs Öl, sondern bekam 40 Euro. Um es nochmal plastisch auch auszudrücken, damit das auch jeder wirklich sieht. Ihr geht in ein Kaufhaus, kauft voll ein für den Monat, gebt 200, 300 oder 500 Euro aus und steht an der Kasse und sagt die Kasse, Herr Thieme, danke schön, dass Sie eingekauft haben. Hier sind Ihre 200 Euro. Ich sage ja, wieso? Ich sage ja, Sie haben die Ware doch hier von unseren Regalen genommen, weil wir sie nicht abgesetzt haben, müssen wir Raum schaffen, sonst müssen wir dafür bezahlen. Das ist uns 200 Euro wert. Die Ware selbstverständlich kriegen Sie umsonst. Wer glaubt, das wäre die neue Welt, die wird und kann es nicht geben. Das ist eine Ausnahmesituation. Und Ausnahmen werden nicht die Regel bestimmen. Es wird wieder normal werden, ganz egal wann, aber es wird normal werden, dass man auch für Zins, also für Geld, was man sich borgt, Geld bezahlt. Übrigens, der Privatkunde hat das ja auch noch nie bei der Bank erlebt, dass er sich Geld borgt und kriegt dafür was bezahlt, sondern die ganz Großen, die das nutzen können, oder die Staaten, die das nutzen können. Die Normalität wird vielleicht noch nicht mal in diesem Jahrzehnt eintreten, etwas, was ich vor 4, 5 Jahren total bestritten hätte. Mein Freund Robert Halfer sagte das schon seit langem, sagt hier, wir werden keine Normalität haben. Wir werden die Normalität bekommen. Und hier greife ich zurück auf meinen Erfahrungssatz der 80er Jahre. Da hatten wir ein umgekehrtes Szenario. Nach der Ölpreisexplosion von 72, nicht wahr? Der Ölpreis war damals unter 3 Euro oder 3 Dollar das Fass, nicht wahr? Stieg der Fasspreis, nicht wahr? Bis auf 40 Dollar hoch. Und da hatten wir die langen Schlangen an den Tankstellen. Wer damals gesagt hätte, wir können nie wieder normal tanken, der hätte sich genauso getäuscht. Wir können natürlich normal tanken und haben keine Schlangen, nicht wahr? Und kriegen so viel Benzin, wie wir wollen. Damals stieg der Tageszinssatz aufgrund der Hyperinflation, die wir hatten, das heißt doppelstellige Inflationsraten, stieg der Tageszinssatz in den USA auf 21% Anfang der 80er Jahre. 21%. Heute sind wir null. Damals hatte Henry Kaufmann, der große Guru, ein fantastischer Mann von Salomon Brothers, nicht wahr, auf den die Wall Street hörte. Jedes Wort, was er sagte, war wie bei Paul, nicht wahr, wurde auf die Waagschale gelegt und die Märkte reagierten dementsprechend. Er sagte wörtlich, wir werden nie wieder einstellige Zinssätze bekommen. 30-jährige Staatsanleihen hatten eine 14 vor dem Komma. Über 14% für 30-jährige Anleihen gab. Das war für 60% mehr, als man normalerweise am Aktienmarkt pro Jahr verdient. Das kriegt man vom Staat für 30 Jahre jedes Jahr garantiert. Das war die damalige Welt. Ich wagte es damals, als nicht studierter, aber praktisch gelernter Volkswirtschaftlichen mit volkswirtschaftlichen Argumenten zu kommen und sagen, wir werden wieder eine normale Welt bekommen. Wann, weiß ich nicht, aber es kommt wieder. Wir werden Zinssätze haben, die im einstelligen Bereich sind und ich wagte sogar damals zu sagen, die sogar unter 5% liegen werden. Ich wurde verlacht, als Fantast angesehen. Ich will damit jetzt nicht angehen, ich will nur sagen, ich habe es schon mal erlebt von der anderen Seite. Hätte man damals gesagt, wir kommen auf Null, hätte auch ich gelacht. Das war nicht vorstellbar. Und genauso wage ich heute ganz klar den Satz, das, was wir jetzt erleben, ist und bleibt eine Ausnahmesituation, die langfristig gesehen nicht durchhaltbar ist. Denn solch eine Welt gibt es nicht. Und einer muss ja die Rechnung bezahlen. Und je länger sich der aktuelle Zustand fortsetzt, je länger wir so steigen, DAX-Index 1 Million, nicht wahr, in diesem Jahrzehnt, umso größer wird dann der anschließende Einbruch sein. Das heißt, was wir jetzt machen, wir schieben uns immer voran vor dem Abgrund und vor dem wir stehen. Noch stehen wir nicht 1 Meter vor dem Abgrund. Aber das, was wir zurzeit erleben, ist nicht nachvollziehbar. Ein Kursgewinnverhältnis, um darauf zu sprechen zu kommen, von über 1000 bei Tesla ist nicht die Norm. Wenn das die Norm ist, dann ist die 1-Million-Projektion bei mir beim DAX noch eine sehr konservative Schätzung. Das kann es nicht geben, weil 1 und 1 dann nicht mehr 2 werden, sondern 1 und 1 werden dann 4 sein. Und das Gesetz von Adam Riese wird sich auch noch in 100 Jahren bestätigen und auch noch in 1000 Jahren bestätigen. Das heißt, wir können die Urgesetzmäßigkeit, die können wir nicht aus den Angeln heben. Wir sind in einer Ausnahmesituation, in einem Anlagenotstand, wo Liquidität en masse zum Nullpreis vorhanden ist, wo der Aktienmarkt keine Alternativen kennt. Ich habe übrigens hierzu einen kurzen Blog geschrieben in der Sonderbeilage der FAZ am kommenden Montag, also am 7. September. Wer also Abonnent der FAZ ist, wird das sehen, wo ich also darüber auch kommentiere, in welcher Welt wir zurzeit leben. Das heißt, wir haben eine Anormalität. Diese Anormalität bringt natürlich enorme tolle Gewinne mit sich. Wir können hier auf Tagesbasis, wie gesagt, gestern Zoom macht 40% wegen eines ungewöhnlichen Resultats, auf den sie schon vorher 300-400% gestiegen ist. Das sind Ausnahmesituationen. Das ist die Spielbank hoch drei. Wir bewegen uns heute alle an dem Roulette-Tisch und jeder will auf 17 setzen. Wenn die 17 kommt, werden wir reich. Wenn sie nicht kommt, dann ist es halt anders. Also das ist eine Anormalität und ich versuche jetzt in unserer Diskussion noch herauszubringen, für unsere Clubmitglieder zu sagen, was kann ich machen? Ihr könnt mit jeder Spekulation dabei sein, nur bitte denkt dran, kleinste Summen reichen aus, um mit dabei zu sein. Wer mit seinem gesamten Kapital dabei ist, kann ein Erwachen haben. Die Börse bricht nicht mehr ein. Wir haben den Tiefstand gesehen, das habe ich schon im März gesagt. Nur ich glaube nach wie vor und ich verharre darauf. Nicht, weil ich jetzt vielleicht einen Altersstarrsinn habe mit 77 Jahren. Ich werde ja diesen Monat 77. Aber die Sache ist die, wir werden wieder Normalitäten bekommen. Nur eine Atempause oder eine Korrektur von 10-15% ist jederzeit möglich. Wir haben eine seltene Konstellation, wie gesagt, eine Wiederwahl in den USA von Trump, die möglich ist. Die Alternative, die für mich wünschenswerter ist, obwohl sie nicht problemlos ist. Wir haben in Europa eine Auseinandersetzung. Herr Stervings hat das von der Deutschen Bank gerade heute gesagt im Handelsblatt bei der Diskussion im Seminar, was in Frankfurt, während wir hier besprechen, miteinander stattfindet über die Banken, gesagt, wir tun so, als ob der Brexit gar kein Thema mehr ist. Das steht unmittelbar an. Wir haben so viele Probleme zurzeit zu lösen, die noch nicht gelöst sind. Und jetzt davon auszugehen, dass wir neue Höchststände haben, das erinnert mich so ein bisschen an einem Titanic-Fahrt, nicht wahr? Wo die Leute sich darum streiten, wer am Oberdeck auf der ersten Reihe sitzt, im Anblick des Eisbergs.
Aber wir stehen doch kurz vor neuen Höchststätten. Also es ist doch so. Mich hat diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, so ein bisschen an dieses Warren Buffett-Zitat erinnert. Das dümmste Argument, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie halt steigt. Dazu passend gibt es ja diese neu geschaffenen Wörter, dieses FOMO, Fear of Missing Out, also diese Angst, was zu verpassen. Die Leute gehen in den Markt gar nicht, weil sie denken, es ist gerade sinnvoll, in den Markt zu gehen, sondern einfach nur, weil sie Angst haben, dass sie sonst was verpassen. Tina, there is no alternative. Sie haben selber gerade gesagt, es gibt keine Alternative zu Aktien. Also eigentlich spielt doch alles keine Rolle mehr. Vielleicht ist dieses Titanic-Bild gar nicht so falsch. Blind rein in den Markt, weil er wird steigen. Und er steigt ja auch. Wir stehen kurz vor einem neuen Rekord im DAX und das im Corona-Jahr.
Ja gut, jetzt nehmen wir mal das an, diesen Gedanken weiter ausspinnen. Wenn wir das also machen, wir würden jetzt also umdrehen und wir sagen jetzt, nicht nur ich, sondern alle sagen, bitte Leute, kauft, was ihr nur könnt. Nehmt noch einen Kredit bei der Bank auf, wenn er günstig ist. Verschuldet doch die Grabstelle der Großmutter dabei. Nicht im Aktienmarkt, weil er nur steigt. Das geht so lange gut, solange der Markt in eine Richtung geht. Und die Neuanleger, die ja an den Markt gekommen sind, nachdem wir den Lockdown hatten und entdeckt haben, man kann an der Börse Geld verdienen, etwas, was ich für über 40 Jahre lang versucht habe, dem deutschen Anleger klarzumachen, der Aktienmarkt lohnt sich, besonnen sozusagen, rationell ranzugehen, weil er unschlagbar ist und auch bleibt übrigens. Aber jetzt hier in dieser Phase, nach dem einen der größten Anstiegs, die wir hatten innerhalb von 5 Monaten, 60%, sowas ist ganz, ganz selten. Wer jetzt anfängt und sagt, sorglos, ich gehe rein, ich will alles machen, nur Aktien kaufen. Ich sehe es selbst, ohne jetzt Namen zu nennen, von meinen guten Freunden, die plötzlich anfangen, ich war in ihren Diskussionen zu sagen, ja, gestern einen Put gekauft, 50% plus gemacht. Ja, wenn man da jetzt das Gefühl vermittelt dem Anleger, pass mal auf, du kannst dein Geld jeden Tag verdoppeln. Ich kann jedem Clubmitglied zeigen am nächsten Tag, wo man eine Verdoppelung hätte erzielen können. Jeden Tag. Man hat übrigens jetzt auch bei Wirecard, 30% gemacht. Ich war jetzt auch nicht schlecht in ein paar Stunden, 30% beim Unternehmen, was pleite ist. Also, aber das hat mit Anlagestrategie im traditionellen Sinne, in dem Sinne von einem Heiko Thieme, nicht wahr? Und da bin ich mit Warren Buffett einer Meinung nicht zu tun. Was hat Warren Buffett gemacht? 90 Jahre alt geworden. Sein Partner übrigens, nicht wahr? Charlie Munger ist 96. Das sind also zwei Greise, die immerhin so ein Kapital und Vermögen von über 500 Millionen verwalten. Buffett zählt zu den reichsten 10 Leuten der Welt dabei. Charlie Munger ist etwas ärmer, hat nur 1,5 Milliarden, nicht wahr, als stiller Partner, wenn man so will. Aber auch damit kann man leben als 96-Jähriger. Kurzum, Buffett hat nichts gemacht, hat sogar verkauft im März Fluggesellschaften, die vorher für ihn wichtig waren, weil natürlich sah, dass die Welt, wenn sie weiter wächst, braucht Flugzeuge, Flugmaschinen, Menschen fliegen, da wird Geld verdient. Das war sicherlich richtig. Und Corona hat ihn dazu überzeugt, dass wir temporär in einer Phase sind, wo die Aussichten für Fluggesellschaften negativ sind. Damit hat er sicherlich recht. Nur ob der Zeitpunkt optimal war, als er verkauft hat mit Verlust, ist eine andere Frage. Aber was hat er jetzt gemacht? Er hat erstmal nichts gemacht und hat jetzt sich eingekauft mit 5% seines Kapitals. Ich war, hatte also hier, das heißt seines Aktienkapitals, das sind 250 Milliarden, hat er also 12,5 Milliarden in die Hand genommen und hat 5 japanische Aktien gekauft. Clubmitglieder wissen, dass ich Japan seit einiger Zeit und nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit längerer Zeit auf der Kaufliste habe, sage ich, Nikkei Index um oder unter 20.000 ist ein Kaufsignal. Da kann man sich im Exchange Traded Fonds einkaufen. Buffett hat das auf 5 Werte bezogen. Das ist sicherlich auch nicht falsch, aber ich mache es halt über Exchange Traded Fonds, weil es etwas einfacher ist und hat sich eingekauft. Aber Buffett kauft auf lange Sicht. Manche sagen sogar ewig, er hält die Aktien ewig, er hält Coca-Cola ewig, wenn man so will. Er hat Apple gekauft, da hat jeder die Arme zusammenschrieben, wie kann man Apple Computer noch kaufen, ist heute seine größte Position, stellt 50% seines Aktienportfolios dar. Nicht, weil er 50% des Aktienportfolios investiert hat, sondern weil die Position so weit gestiegen ist. Das ist Warren Buffett. Für mich nach wie vor eine vorbildliche Person, die man immer wieder sich anschauen kann. Und man kann auch durchaus sich mal überlegen, sollte man nicht in den Warren Buffett Fonds beziehungsweise in Berkshire Hathaway investieren. Das kann man tun. Man muss nur wissen, dass die Performance jetzt von dem Berkshire Hathaway Aktie nicht besser ist als beim Dow Jones oder Standard Poor's 500 selbst investiert zu sein. Insofern muss man jetzt nicht in jede Richtung gehen. In anderen Worten, um zum Punkt zu kommen, für unsere Anleger. Wir sind in einer Ausnahmesituation, die auf Tagesbasis Aufregung erzeugen kann, aber für den Anleger, und wir haben ja auch Anfragen, nicht wahr, was mache ich für meine Kinder, ich möchte einen Sparplan aufbauen für die nächsten 20, 30 Jahre. Das, was wir zurzeit erleben, ist auf die nächsten 20 oder 30 Jahre nicht fortsetzbar. Wäre es fortsetzbar, würde der DAX in 20, 30 Jahren nicht bei 1 Million stehen, sondern bei 4 bis 5 Millionen stehen. Und liebe Clubmitglieder, das ist eine absolute Illusion. Es gibt nur einer, der im Lotto jede Woche gewinnen kann, nicht wahr, und nicht jeder. Also das ist eine Illusion, die wir nicht unbedingt propagieren sollten. Ich betreibe nach wie vor eine traditionelle Anlagestrategie. Streuung ist wichtig. 26 Positionen, wie viele Buchstaben wir auf einem Alphabet haben dabei. Fokussierung ja, aber nicht zu große Konzentration, weil dann das Gruppenrisiko ein Problem ist. Bitte diszipliniert in 3 Tranchen sich einzukaufen, bei Schwäche und genauso bei Gewinn von über 20% Gewinne mitzunehmen. All das ist nach wie vor, wenn man so will, die Basis. Und das, was wir jetzt erleben, im August und wie immer sich der September entwickeln wird, werden wir in den nächsten Jahrzehnten erleben. Das war eine Ausnahmesituation, wie auch das Jahr 2020 in die Geschichte eingehen wird, als ein Ausnahmejahr mit einer Pandemie anfangend, von Höchstständen herkommend, den größten Einbruch innerhalb von 4 Wochen erlebt zu haben und anschließend die größte Erholung innerhalb von 5 Monaten gesehen zu haben. So etwas wird in dieser Form nicht wiederkommen in den nächsten Jahren. Es ist eine Ausnahmesituation und die Frage für mich ist die, was können wir jetzt vernünftig daraus machen, was ist rationell zu erwarten. Ich habe nach wie vor, wie gesagt, 10 bis 15% Ausatmenphase. Jetzt im August, September nicht. Es könnte im September nochmal anfangen, aber ich wüsste jetzt nicht, was das Auslösemoment sein sollte. Wie die Wahl ausgeht in Amerika, spielt mit einer Rolle. Aber wir werden diese Ausatemphase haben, egal wie weit der Markt steigt. Und die 12.000-Marke beim DAX, und da lege ich mich fest, die wird in den nächsten Monaten wiederkommen nochmal. Nicht die 10.000-Marke, auf keinen Fall die Tiefstände. Wir werden nochmal ausatmen und dafür möchte ich etwas Bargeld haben, um mich dann zu investieren. Und wir werden übrigens auch in diesem Jahrzehnt neue Höchststände kriegen, denn ein DAX, und das ist auch der Artikel, auf den ich verwiesen habe, der in der Beilage von der FAZ liegt am Montag, nicht wahr? Wir werden auch beim DAX mindestens die 20.000-Marke sehen innerhalb dieses Jahrzehnts und beim Dow Jones Index die 40.000-Marke sehen. Also das sind Dinge, die sehr seriös, sehr, sagen wir, konservativ betrachtet möglich sind. Das waren noch unvorstellbare Größenordnungen vor ein paar Jahren, aber das wird kommen. Und die 50.000 beim DAX und Dow Jones im Jahr 2050, ja, das es ist Mindestziel. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Ich habe sicherlich in einem oder anderen das Clubmitglied etwas zum Erstaunen gebracht, als ich das vor Jahren schon mal andeutete, dass wir da hingehen werden. Das sind Mindestziele. Es könnte auch doppelt so viel sein. Also daran ändert sich nichts, weil die Weltwirtschaft weiter wachsen wird, trotz Rückschläge, trotz Viren. Wir werden immer wieder neue Herausforderungen haben, aber im Endeffekt geht es weiter nach oben, egal wie viel Umweltbewusstsein wir kreieren. Wir werden weiter wachsen, denn wir sind zum Wachstum verdammt, wenn man so will, weil die Welt einfach so viele Ressourcen für uns hat, auch wenn wir sie aufsparen sollten, für die nächste Generation halten sollten. Wir können auch weiter wachsen, ohne dass wir die Naturprodukte missbrauchen, sondern dass wir die Natur nutzen und nicht missbrauchen. Und die Welt wird sich weiterentwickeln und zum Besseren entwickeln. Und wir haben viele Indikatoren, ich nenne jetzt einen, Zoom hatte ich vorhin schon genannt. Die Art der Kommunikation, die Art, wie wir reisen, wird anders sein. Wir werden uns überlegen, wenn wir etwas tun, warum wir das machen. Der Drang, morgens sich ins Büro, in die Stadt zu drängen, nicht wahr, Schlangen zu haben, weil ich 2 Jahrzehnte lang gemacht hatte in New York, 4 Stunden hin und zurück jeden Tag zu fahren. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir mit der modernen Technologie viel besser, viel effizienter machen, gesünder machen, einen höheren Lebensstandard dabei haben und uns geht insgesamt auch besser. Also die Welt wird sich weiter verbessern durch die neuen technologischen Errungenschaften, durch die medizinischen Erkenntnisse, jetzt auch mit dem Coronavirus, was wir dort erkennen. Wir werden immer wieder alle Herausforderungen aus dem Weg räumen und weiter nach vorne arbeiten. Und wenn wir es mal nicht schaffen, dann ist das Ende, und jetzt will ich ein bisschen apokalyptisch werden, der Menschheit angesagt. Und das werden wir nicht unbedingt erleben.
Ja, soweit wollen wir jetzt an der Stelle mal gar nicht gehen. Bleiben wir mal in der Situation, in der wir jetzt sind. Die Strategie, die kennen die meisten Clubmitglieder wahrscheinlich schon. Wenn jemand neu dabei ist, erstmal herzlich willkommen. Die Strategie haben Sie ja gerade schon angedeutet. Ich würde mal es auf einen wichtigen Faktor runterbrechen, nämlich sich in die Schwäche einzukaufen. Das haben Sie ja gerade auch nochmal betont. Jetzt haben wir ja momentan keine Schwäche, beziehungsweise wir haben Schwäche bei einigen Werten, die vielleicht gerade aus gutem Grund schwach sind. Wenn wir jetzt mal nur die Indizes sehen, beispielsweise den DAX, da ist ja momentan keine Schwäche zu finden. Diese Korrekturen von 10-15%, die Sie ja nach wie vor prognostizieren, haben Sie ja gerade gesagt, die kommen momentan nicht. Viele Clubmitglieder haben aber Liquidität aufgebaut, haben sie ja auch gerade für sich selbst als Maßgabe gesehen, dass sie gesagt haben, wenn diese Korrekturen da sind, dann braucht man die nötige Liquidität. Bedeutet das jetzt auf Geduld beharren, bedeutet das für die Clubmitglieder, die vielleicht 30-40% Liquidität haben, dass die jetzt mal warten sollen, bis die 12.000 beispielsweise im DAX mal wieder zu sehen ist? Oder sollen die so lange, bis diese 12.000 irgendwann wieder zu sehen ist, noch was anderes machen?
Nein, also mein lieber Sebastian, passen Sie mal auf. Es gibt natürlich viele DAX-Werte, bestimmt 5 bis 6 kann ich sofort aufzählen, die absolut schwach sind, die deutlich unter dem Niveau der letzten 12 Monate liegen. Obwohl der DAX-Index schon Jahresanfangsniveau überschritten hat und nur wenige Prozentsätze vom absoluten Höchstpunkt entfernt ist. Und auf diese Werte konzentriere ich mich. Und das ist natürlich eine Einstellungsfrage. Kaufe ich die Gewinner, laufe mit den Gewinnern mit, und das hat sich immer in meiner Strategie, davon bin ich auch geprägt worden in meiner Erfahrung als Fondsmanager, nicht wahr? Und habe ja da auch dementsprechend nach einem langsamen Start, das war mühsam, dann doch 3 Jahre lang den ersten Platz besessen mit knapp 45 und 9, knapp 50% waren es pro Jahr. Aber das ist lange her, brauchen wir jetzt drüber lange zu diskutieren. Nur bei einer Erfahrung ist eben das zu kaufen, die Mauerblümchen zu kaufen. Ja, das Mauerblümchen muss einen inneren Wert haben. In anderen Worten, das ist der Diamant, der nicht poliert ist, sondern den man entdecken muss. Und das ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern ist für meine berufliche Entwicklung ganz entscheidend gewesen, das zu entdecken, was die anderen noch nicht entdeckt haben, was schon entdeckt ist, ist sicherlich nicht wertlos. Nein, das hat auch seinen Preis. Nur ich sehe größere Chancen, bei den Aktien mich einzukaufen, die out of favor sind, also die nicht favorisiert werden. Aber weil ich nicht weiß, wann der Tiefpunkt erreicht ist, kaufe ich mich an den 3 Tranchen auch ein mit den nötigen Abständen. Und genauso diszipliniert verhalte ich mich beim Verkauf, weil die Börse normalerweise bringt sie 8% im Jahr ein, nicht mehr. Ich war im Schnitt 8%. Und wenn eine Börse das 1,5-fache dessen macht, was normal ist, also 20% bringt, dann gehe ich auch schon mal raus mit einem Teil. Und dann, wenn es nochmals weiter steigt bis 30%, gebe ich die nächste Tranche raus und den Rest sicher mit Stopp ab. Das kennt jeder. Müssen wir nicht wiederholen. Und wenn man diese Strategie anwendet und sich den DAX jetzt anschaut, Moment mal, wir haben 30 Werte, gucken wir es uns mal an. Wir haben hier also eine, zum Beispiel Allianz, sie ist deutlich gestiegen von 117, ist bei 184, da muss ich nicht sagen, jetzt Allianz kaufen. Da würde ich ganz nüchtern fragen, ja, wo waren Sie denn zwischen 117 bis 184? Wenn man sie bis dahin nicht gekauft hat, dann muss man die Allianz jetzt nicht kaufen. Sie ist zwar weit mehr wert. Wer sagt, ich will dir etwas haben, was auch noch in 5 Jahren interessant ist, da kann man die Allianz heute kaufen. Egal, ob sie jetzt von 184 morgen mal auf 180 oder 170 geht oder so. Aber sie ist weit mehr wert. Aber ich kann dann sogar den gesamten Index wieder kaufen. Deswegen kaufe ich ja auch einen Teil des Portfolios immer in den Indizes, im DAX, im Dow Jones, Japan und China, kennt jeder bis zu 50% und dann inklusive noch 5% im Edelmetallsektor. Aber bleiben wir bei den Aktien. Die Adidas würde ich jetzt abwarten. Hat sich so gut erholt, da muss ich jetzt nicht nachlaufen. Die Adidas konnte man 100 Euro und ich war niedriger kaufen. Die Allianz konnte man also 60 Euro niedriger kaufen. BASF. Kennt jeder von mir, ist gekauft worden unter 50. Ich fing bei 56 an im letzten August, nicht wahr? Dann stieg sie über 70, habe ich gesagt, Gewinne mitnehmen. Und jetzt ist eine Basis gekommen, unter 50 einsteigen. Jetzt sind wir bei knapp 52, jetzt warte ich ab mit dem, was ich habe. Und baue eine Position auf, die dann insgesamt maximal 3% hat. Dann müsste aber die Aktie auch noch zurückfallen bis auf die 40-Euro-Marke. Garantieren kann ich es nicht, aber man ist zurzeit mindestens mit 1% oder 2% dabei. Bayer. Nicht wahr? Bayer wird sich erholen. Die Glyphosat-Sache ist natürlich das Damoklesschwert, was immer noch darüber hängt, aber das wird gelöst werden. Die Bayer ist wieder interessant. Sie kommt von über 70. Man hat die Gewinne mitgenommen. Ich hatte gesagt, bitte, man kann hier einsteigen. Man kann sogar um 60 schon einsteigen. Wenn man bei 60 eingestiegen ist, dann wartet man noch ab. Wir sind jetzt bei 56. 1-2 Euro niedriger würde man die zweite Tranche nehmen. Wer aber noch keine Bayer hat, kauft sofort heute oder morgen spätestens die Bayer-Aktie hier bei knapp 56 mit einem vollen Prozent. Dann schauen wir uns die Continental an. Die Continental ist vom Kiesniveau natürlich schon deutlich gestiegen. Sie entlässt 30.000 Leute. Continental ist kein Muss, aber ein Kann. Bei Continental würde ich sagen, heute 2% gestiegen, um die 90, wir sind bei 91, kann man mit einem halben Prozent anfangen, muss ich gleich 1% nehmen. Die wird überleben, die Continental, aber mit einem halben Prozent würde ich mindestens dabei sein. Dann haben wir die Covestro, kennt jeder von mir. Ich sehe bei der Covestro nach wie vor in diesem Jahrzehnt eine Verdopplung an, nicht wahr? Vielleicht kommt eine Durchstrecke haben, die 1-2 Jahre dauert. Wer noch keine Covestro hat, der kann sie kaufen. Wer sie gekauft hat und hat einen Durchschnitt, nicht wahr, der hier in den unteren 30ern oder Mitte 30, der wartet ab und nimmt dann auch wieder Gewinne mit, wenn er 20% hat, etc. Dann schauen wir uns Daimler, VW und BMW zusammengenommen. Ich habe VW von den dreien als Priorität genommen. Bei Kursschwäche kaufen, nicht bei Kursstärke, nicht wahr? Denn diese Autowerte sind zurzeit schon gestiegen. Den Neuwert Delivery Hero, also das überlasse ich anderen, da muss ich nicht dabei sein. Das ist für mich also eine Aktie, die eine PE-Ratio hat, die sehr hoch ist, verdient noch nicht das Unternehmen, also eine unendliche PE-Ratio hat das Unternehmen. Und wenn man also Essenslieferung vornimmt zu Hause, das ist kein Hightech-Wert für mich. Damit belächle ich nicht Delivery Hero, aber es ist nicht unbedingt die Aktie, die bei mir dann einpasst. Deutsche Bank-Aktie kann man auf den Prüfstand setzen. Ich würde aber bis auf 7,5 Euro warten. Wir sind bei 7,95 €, um mich dort mit einem halben Prozent anfangen einzukaufen. Banken leiden generell von der derzeitigen Struktur, weil die Niedrigzinspolitik für die Banken eigentlich negativ ist. Dann kommt noch die Wirtschaftsschwäche hinzu, denn die Realwirtschaft ist in einer Rezession bis hin zur Depression und bleibt es auch vorläufig. Auch wenn Herr Altmaier sagt, wir kommen aus dem Krater heraus, aber wir werden nicht galoppieren nach oben kommen. Ich glaube nicht, dass wir eine V-Formation haben, sondern eine Wurzelformation, wie ich schon mehrfach genannt hatte, um das Bild zu beschreiben. Deswegen meine ich, die Banken werden problembehaftet bleiben. Die Frage ist die, hat man so viel Abschreibungsrisiken wie die amerikanischen Banken haben, aber Deutsche Bank ab 7,5 mit einem halben Prozent steigt man ein und baut sich dann eine 2%ige Position auf, nicht 3, sondern 2%. Dann nehmen wir die Deutsche Post, die wurde von mir empfohlen, da war sie bei 25, nicht mehr unter 30 bis 24 hinunter, da war sie sogar manchmal auch bei 20 im Crash-Szenario, jetzt sind wir bei 39. Da hat man 2/3 der Gewinne mitgenommen, das letzte Drittel lässt man mit einem Stopp bitte weiterlaufen. Deutsche Telekom ist eine neue Empfehlung von mir gewesen. Wir sind bei 15,25. Wir waren vor 2 Tagen jetzt wieder bei 14,75. Aber auch solange sie unter 15,5 ist, fängt man mit 1% an. Nächste Tranche bei 13 und die dritte Tranche sollte man Glück haben, obwohl ich es nicht garantieren kann. In der Nähe der 11-Euro-Marke sind 11 bis 11,5. Begründung. Deutsche Telekom ist ein immer noch verbeamtetes Unternehmen in Bonn ansässig, aber man hat eben die T-Mobile in Amerika, zweitstärkste Mobilanbieter, nach Verizon in den USA stärker als AT&T und das ist eine Goldgrube. Und deswegen meine ich, ist die Deutsche Telekom durchaus wert, hier die 18 bis 20 oder 22 Euro Marke mal zu erreichen. Und deswegen empfehle ich sie. Man kriegt auch eine Dividendenrendite in der Zwischenzeit. Dann habe ich hier die Fresenius als Halteposition, Heidelberger Zement, Halteposition, weil sie zu niedrigen Kursen gekauft wurde. Heidelberger Zement hat man die zweite Tranche bereits verkauft. Da habe ich bei 40 gesagt, bitte einsteigen, nicht wahr? Das war jetzt noch im März gewesen, beziehungsweise im Mai gewesen, als wir die Aktie empfohlen hatten. Und jetzt sind wir bei 55. Den Rest mit Stop bitte absichern. Henkel kann man weiter halten auf dieser Basis. Infineon hat man 100% gemacht. Bitte abwarten. Ich hoffe, dass sie nochmal auf 20 zurückgeht, dann würde ich wieder einsteigen. Ich habe aber eine Alternative für Infineon, die heißt Intel, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Die ist in den USA ein gefallener Stern, dem ich weiterhin eine Zukunft voraussage. Dann haben wir die MTU, der Neuling vom letzten Jahr. Ich war bei 159, 160 jetzt, um 150 hatte ich sie mehrfach angeboten und gesagt, bei 130 bitte weiterkaufen. Da war sie einmal für einen Tag gewesen. Wer sie hat, hat 2% dort und hat sogar jetzt schon wieder mit der Mischposition wahrscheinlich ein Drittel Verkauf, was über 20% plus aufweist. Aber ansonsten, wer es noch nicht hat, 160 ist ein bisschen viel. In der Nähe von 150 kann man MTU kaufen. Und dann haben wir die SAP, da hat man gekauft bei 120 und sie ist bei 142, bleibt drin, hat allerdings nur 1% kaufen können, weil sie nicht weiter gefallen ist. Siemens wurde von mir gekauft, ich war in den unteren 80ern. Siemens, bitte, 2 Drittel sind raus, das letzte Drittel wird abgesichert und VW hat man bei 130 drin, ist bei 141. Das wäre jetzt mal der Überblick über die DAX-Werte. Dann haben wir noch die Siemens Healthcare. Healthiness, wie es schön heißt, im MDAX, die ich empfohlen hatte. Und diese Aktie bitte ich weiter zu halten. Denn diese Aktie ist meines Erachtens langfristig gesehen sehr gut aufgestellt. Sie ist sogar unter meinem Kaufniveau. Das heißt, sie heißt, ich habe sie bei 41 empfohlen, sie ist bei nur 38 jetzt. Da würde ich sofort ein volles Prozent kaufen. Und dann, weil es ein Nebenwert ist, also kein DAX-Wert ist, 2% maximal halten. Der nächste Prozentsatz wäre dann hier bei einem Minus von, also beim Kostenniveau, was also in dem Falle um die 34 liegen sollte. Wer heute anfängt, kauft also aktuell nochmal die Siemens Healthiness ein. Unsere Wertpapierkennnummer hier, wer die Wertpapierkennnummer noch nicht hat, ist folgendes, ist die SH, also S wie Siegfried, H wie Heinrich, L wie Lima und dann die Zahl 100, also SHL 100, aktuell zu kaufen hier um 38 herum.
Ja, dann haben wir die deutschen Werte soweit alle durch, aber Sie haben ja schon angedeutet, dass natürlich auch US-Werte dabei sind. Intel hatten Sie genannt. Wer steht noch auf der Liste? Beziehungsweise erstmal, warum überhaupt Intel statt Infineon?
Infineon, was ich nicht sage, sie ist ausgereizt, nur diese Aktie ist von seinem Tiefniveau jetzt 140% gestiegen. Das ist schon ein schöner Anstieg. Und weil ich bei mir durch Gewinnmitnahme, wenn man so will, ich gehe ja automatisch, wenn man sagt, raus. Ich warte nicht, dass eine Aktie sich verdoppelt hat, sondern die Strategie sagt ja nach 20% plus ein Drittel raus, nach 30% plus das zweite Drittel, nur das letzte Drittel bitte weiterhalten. Und zwar aus dem Erfahrungssatz, dass die Börse nicht einspurig nur in eine Richtung nach oben gehen und übrigens auch nicht einspurig nach unten gehen. Das hätten wir nur bei Aktien wie zum Beispiel dann, als die eingebrochen war, bei der Wirecard gesehen. Und da hatten wir uns ja, das nochmal zu betonen, manche greifen mich an und sagen, das Team hat Wirecard empfohlen. Ja, man hat ja auch gewonnen dabei. Nur ich sagte ja im Frühjahr nicht, ja bitte raus aus Wirecard beziehungsweise nichts kaufen, solange das Management sie nicht erklärt. Und man hatte doch kleine Restpositionen, wenn überhaupt. Aber das nur nebenbei. Also bitte, bei Infineon bin ich einfach ausgestoppt worden, weil die Aktie so gut gelaufen ist. Und jetzt suche ich eine Alternative. Und die Alternative ist bei mir nicht Advanced Micro Device, die wunderbar ist, oder Micron Technology, auch wunderbar. Konnte man auch kleine Positionen machen. Aber Intel wird von vielen nicht mehr genommen. Warum? Weil Intel den Anschluss scheinbar verpasst hat. Im neuen Chip-Bereich nicht dabei ist. Da sind die Taiwanesen besser. Ich glaube, dass Intel genügend Kraft hat, den Anschluss zu finden. Also die Intel-Aktie ist jetzt bei 43 und war jetzt hier vor kurzem noch auf der Basis zu haben. Hier wurde von mir und auch auf meiner Tageshotline regelmäßig empfohlen. Da waren wir hier in der Nähe der 40-Euro-Marke gewesen. Ich war vor einem Monat noch. Also man konnte hier sich 40, 41 einkaufen, muss jetzt nicht 43 bezahlen. Insofern, wenn ich mal genau vom Preisniveau her sehe, um 40 war Intel ein Geschenk. Wer sie jetzt noch nicht hat, der wartet einfach ab. Denn die Börsen werden, wie gesagt, auch ausatmen, nicht nur in eine Richtung gehen. Aber Intel ist eine Position, der ich nach wie vor die Chance gebe, die 60-Euro-Marke wiederzusehen und auch darüber hinaus. 70 Euro bleibt mein Langfristziel und das müsste noch nicht unbedingt das Ende sein. Die nächste Empfehlung der Intel ist einmal die Boeing-Aktie. Boeing-Aktie ist bei 146,5. Hier kann man sofort mit 1% anfangen. Wir waren hier in der Tiefphase der Krise waren wir bei 83, 84, das kann man aber vergessen. Man kann sagen, Boeing eigentlich um 100 so als Tiefsniveau zu sehen. Davon sind wir zwar deutlich entfernt, aber wir kommen ja von der Boeing-Aktie, wenn man sich das Wochenhoch anschaut von 356. Dazu brauchen wir natürlich einige Jahre, um da wieder hinzukommen. Aber hier bei 146 würde ich sagen, kann man sofort mit 1% anfangen bei Boeing und kauft nach. Dann, wenn die Aktie mindestens 10-15% weiter gefallen ist, das heißt also, der nächste Kurs wäre so bei zwischen 120 bis 125. Und die letzte Tranche wäre dann zwischen 100 bis 110 maximal, ja. Dann würde man 3% bei Boeing haben. Und mit dieser Position, glaube ich, kann man durchaus im Endeffekt dann auch die Erwartung haben, dass man sich erholt, dass man die 200-Euro-Marke nimmt. Wann, das steht jetzt erstmal in den Sternen, das hängt von der Auftragslage ab, aber Boeing ist ein Unternehmen, was es auch noch in den nächsten 5 oder 10 Jahren gibt. Also daran habe ich sehr wenig Zweifel. Denn Flugzeuge, um das nochmal zu sagen, die werden weiterhin gebraucht, Fluggesellschaft ebenfalls, auch wenn die abgespeckt wird, das betrifft übrigens auch die Lufthansa, werden hier eine Normalität zwar erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erreichen, aber in der Zwischenzeit gibt es die staatliche Unterstützung. Also diese Unternehmen gehen nicht pleite, weder die Lufthansa noch die anderen internationalen Fluggesellschaften. Wir brauchen Flugzeuge auch in der Zukunft. Lufthansa zurzeit, jetzt außerhalb des DAXes, im MDAX, bei 8,67 Euro. Ich würde abwarten, dass sie auf die 7,5 fällt. Das ist relativ aggressiv. Das heißt also, hier muss man Geduld haben. Für denjenigen, der jetzt nervös ist, sagt, nee, ich will das nicht verpassen, denn die Lufthansa wird durchaus hier in Zukunft auch die 15-Euro-Marke sehen. Das ist gerade mal knapp die Hälfte dessen, wo sie schon mal war, bei 32 Euro. Und wenn man das mal als Schnitt nimmt, also 15 Euro plus, sagen wir mal, fast eine Verdopplung von hier, nicht ganz, aber 80%, könnte man natürlich auch sagen, man kann jetzt schon bei 8,67 anfangen, dann fängt man halt mit einem halben Prozent an, sondern man fängt mit einem halben Prozent hier an, bei 8,67 aktuell, kauft danach. Sollten wir auf die 7,5 kommen, würde man nochmal ein halbes Prozent einkaufen. Und dann sollte es tatsächlich möglich sein, dass man sie unter 7 kriegt, würde man dann noch ein volles Prozentsatz so bei 6,5 investieren. Aber ich persönlich warte noch auf 7,5. Aber wem das etwas zu riskant ist, dass man da den Zug verpasst, kann auch jetzt schon mit einem halben Prozent bei der Lufthansa einfangen. Das heißt, in anderen Worten, eine gewisse Flexibilität ist verlangt und um auf die vorhergehende Frage nochmal einzugehen. Es gibt etliche Werte, die diesen Aufwärtstrend nicht mitgemacht haben. Denn wir haben einen Unterschied zu sehen zwischen der realen Wirtschaft, die im Keller liegt und weiter im Keller liegt noch und sich sehr, sehr stark bemühen muss, um dort herauszukommen. Und dann haben wir die virtuelle Gesellschaft, kristallisiert durch zum Beispiel Zoom, plus 40% gestern nach einem phänomenalen Ergebnis. Das heißt, Sie haben diese Extremen. Ich bin nicht nur in der virtuellen Seite zu sehen, obwohl ich natürlich auch Werte dort gekauft habe, fast am Nähe des Höchstniveaus, wie zum Beispiel Amazon, hatte ich ja empfohlen, als ich knapp 8% einmal gefallen war. Seitdem ist sie jetzt hier gestiegen um 8 oder 9%, aber auch nur mit einem halben Prozent. Ich bin dabei. Und ich war bei Facebook ebenfalls empfohlen. Ich war mit 1% oder einem halben Prozent. Also ich habe schon etliche Werte mitgenommen, sodass ich diese Mischung mitmache. Aber diese Werte sollten alle einmal von den höheren Niveaus gefallen sein. Nun haben wir ja auch die Umstellung beim DAX noch gesehen, beim Dow Jones gesehen. Und beim Dow Jones gibt es bei mir ja auch hier die Empfehlung, dass wir hier die drei Werte, die reingekommen sind, habe ich alle drei empfohlen. Ich war die Amgen, die Honeywell und die Salesforce. Salesforce hat dann also schnell 25% an einem Tag gemacht. Da hat man natürlich sofort 1 bis 2 Drittel der Position rausgenommen und das letzte Drittel mit Stopp abgesichert. Bei Amgen kann man absolut kaufen, nicht wahr? Auf dieser Basis Honeywell ebenfalls, die Raytheon ersetzt. Und dann auch die Regeneron, wie es im Englischen heißt, nicht wahr, die ich empfohlen hatte, mit einem halben oder 1% um die 500-Euro-Basis. Das sind Wertpapierkennnummern, die 881535. Das wären also die Werte, die man hat. Also Regeneron als Nicht-Dow-Jones-Wert, dann Amgen mit 867.900, 200 zwischen, also um die 210 Euro mit einem halben Prozent. Dann Honeywell, 870.153 ist die Wertpapierkennnummer. Zwischen 140 bis 145 mit einem halben Prozent. Salesforce jetzt nicht mehr, weil sie zu weit gestiegen ist. Das ist dann zu schnell gegangen aus meiner Sicht. Denn Salesforce, muss man denken, da hat man keine Kursgewinnverhältnisse, die jenseits von gut und böse sind, da bin ich nicht dabei. Und was die Tesla anbetrifft, für mich nicht nachvollziehbar, was wir dort sehen. Da kann jeder was machen, was er will, aber bei Tesla, ich kann nicht das Tausendfache für einen Wert bezahlen im Kursgewinnverhältnis, auch wenn zurzeit Kursgewinnverhältnisse vielleicht nicht mehr so im Vordergrund stehen. Für mich sind sie nach wie vor wichtig. Und dann im Energiesektor, ob man es glauben will oder nicht, ist die ExxonMobil, ich war um 40 durchaus interessant. Die ist so stark gefallen jetzt, dass man sagen würde, die ist nicht mehr ein Dow Jones Wert, da kann man mit einem 0,5% anfangen. Die Alternative dazu ist und bleibt natürlich für mich die Royal Dutch Shell, aber im Energiesektor sollte man bis zu 5% haben können. Das würde für mich abgedeckt werden, einmal durch eine Royal Dutch Shell oder eine ExxonMobil oder eine Kombination von beiden und dann auch die Schlumberger, nicht wahr, die im Bohrbereich tätig ist. Aber das sind Positionen, die muss man auf 1 bis 2 Jahressicht mindestens halten. Aber da glaube ich, dass man durchaus dort auch gute Gewinne aufweisen wird, denn der Ölpreis hat sich ja schon deutlich erholt. Wir sind zwischen 40 bis 50 Dollar jetzt für Texas Öl. Und wir werden sogar in den nächsten 1, 2 Jahren dieses Niveau überschreiten, auch wenn wir kurzfristig gesehen vielleicht etwas mehr Öl haben, als wir brauchen. Aber der Ölpreis wird nicht mehr die Minuszahlen sehen, die wir im April gesehen haben, wo man plötzlich für den Öl, für die Abnahme des Öls, wie ich vorhin sagte, schon bezahlt wurde. Das muss man dabei mit berücksichtigen. Aber ExxonMobil wäre also auch eine Empfehlung, die man hier auf dieser Basis durchaus mitmachen kann, auch wenn es total unpopulär ist. Aber das ist ja meine Strategie, das zu kaufen, was eine Wertbeständigung hat. Denn Öl ist auch noch in 10 Jahren nach wie vor gefragt. Es wird nicht so sein, dass wir plötzlich eine Welt haben, trotz aller Umweltproblematiken, nicht wahr? Wo man sagen kann, da kann man also, wir kommen ohne Öl aus. Und der Ölpreis jetzt, der ExxonMobil auf Euro-Basis ist nicht bei 40, das war der Dollarpreis, ist bei 33 gelegen. Und bei 33 Euro würde ich durchaus ja sagen. Und hätte man die Wertpapierkennnummer, das ist die 852549. Das sind also jetzt ein Teil der Empfehlung, die wir haben. Um nicht die gesamte Empfehlungsliste durchzugehen, das würde dann zu lange dauern. Aber damit kann man meines Erachtens auch gut wirtschaften. Aber eine Liquidität nach wie vor zu halten, die durchaus in der Nähe von 40% sein kann, um eben bei Exchange-Traded Fonds dann dementsprechend sich einkaufen zu können. Für mich wäre ein Exchange-Traded Fonds über 13.000 beim DAX einfach zu hoch. Jetzt auf Sicht der nächsten, sagen wir, 3 bis 6 Monate gesehen. Denn ich glaube, wir werden vorher noch einmal die 12.000 Marke testen und auch unterschreiten, vielleicht sogar die 11.000 Marke sehen. Und ich glaube nicht, dass wir ohne Unterbrechung jetzt von 13.000 auf 14, 15, 16.000 steigen. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Und das wäre etwas, was in der Börsengeschichte noch nie passiert ist. Und was noch nie passiert ist, ja, das herbeizuprognostizieren, das fällt mir etwas schwer, weil ich eben doch auf die Erfahrungen, ich war anschaue, dass alles, was jetzt nur noch in eine Richtung geht, auch einmal aus egal welchen Gründen zurückfällt. Und wir haben, wie gesagt, etliche politische und wirtschaftliche Probleme, die zu lösen sind. 3 Sommerlöcher hatten wir schon gehabt mit 5, 8 und 10%. Das vierte ist bisher nicht gekommen. Vielleicht kommt es im Herbst, nicht wahr? Aber wir werden auch Konsolidierung und Korrekturen haben. Aber eine Bässe, die haben wir gesehen. Das war, wie gesagt, der März. Das brauchen wir in der nahen Zukunft nicht aufzusuchen, sondern wir werden uns versuchen zu befreien davon. Und wir werden natürlich auch im nächsten Jahr mit einem Impfstoff das Coronavirus hoffentlich in den Griff bekommen. Aber Normalität schon im nächsten Jahr zu erwarten, das wäre meines Erachtens sehr optimistisch. Die Normalität beginnt im Jahre 2022 und könnte uns bis 2024 in Anspruch nehmen, bevor es dann normal wird. Denn ich vergleiche es ähnlich wie mit dem 9/11, also dem 11. September 2001, seitdem der Einbruch oder der Terrorakt auf dem World Trade Center passiert in New York durch Osama bin Laden, nicht wahr, ist die Welt anders geworden. Das Reisen wurde anders. Man konnte nicht einfach zum Flugplatz gehen und sein Ticket zeigen und einsteigen. Man musste nicht mal die Identität darstellen und so weiter und so fort. Das wurde anders. Das heißt, unser Leben wird auch etwas anders sein. Die Art und Weise, wie wir miteinander verkehren, wird etwas anders sein. Aber es wird eine neue Normalität sein. Und die Normalität, an die werden wir uns gewöhnen. Aber die Kinder werden auch wieder zur Schule gehen in Zukunft, nicht wahr? Wir werden auch Masken nicht überall tragen müssen. Das wird auch eine Sache der Passé sein, denn so sehr ich es hasse, Masken zu tragen, sie sind zurzeit notwendig, damit die Verbreitung des Virus, nicht wahr, nicht unkontrolliert weitergeht. Denn ein Donald Trump, der es ignoriert, zahlt dafür ja auch einen hohen Preis. In Amerika hat es höchste Todesopferzahl von 180.000 Menschen, die hier teilweise ohne jeden Grund gestorben sind. Sie hätten einen Großteil davon leben können, wenn man sich etwas mehr diszipliniert verhalten hätte.
Eins fehlt noch, ganz am Schluss, nämlich die Hebeldiskussion. Wir haben sie anfangs versprochen, also wollen wir sie diesmal natürlich auch nicht ausfallen lassen. Bleiben wir beim Thema Hebelstrategie. Was steht da gerade an?
Gut, bei der Hebelstrategie sieht es so aus. Jetzt kommt es darauf an, ob jemand sich den ganzen Tag vor dem Bildschirm setzt, aber da muss man sich schon drauf fokussieren. Wenn man jetzt sagt, man macht die Hebelprodukte bei Tesla, also mit einer Option oder mit einem Hebel. Ich ziehe den Hebel vor, weil es dann für mich einfacher ist, als Option zu nehmen, weil da noch ein Zeitfaktor mit hineinkommt. Kann man einen Tesla-Hebel nehmen, der 10% oder 15% über dem aktuellen Niveau ist? Theoretisch ja, praktisch habe ich dazu jetzt noch keine echte Lösung gefunden. Man kann einfach mal hingehen in Wall Street Online und sich die Hebelstrategie-Produkte anschauen bei Tesla. Aber da muss sich jeder jetzt fragen, ist es wirklich garantiert, dass Tesla nicht nochmal nach oben geht? Denn die Tesla-Aktie ist bisher eine Situation gewesen, die eben ohne jeder Beispiel ist. Und deswegen kann man sagen, es gibt bei Tesla nach wie vor natürlich willige Käufer. Das Papier ist nicht zu rechtfertigen auf diesem Niveau. Das nur nebenbei. Die Meinung von mir bleibt bestehen. Aber das Papier hat sich wider aller Vernunft immer nur in eine Richtung gesetzt. Jetzt sind wir bei Tesla bei 406. Wir waren schon bei 454 im Wochenhoch gewesen. Man sieht also, man kann natürlich auch bei Tesla sagen, Moment mal, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie so ein Papier mal fallen kann. Wann ist der Knick gekommen bei Tesla? Nicht wahr? Und wenn man sich das anschaut hier, sagt dieses Wochenhoch, das war nur während des Tages gewesen. Wenn man sich das den Monatschart anschaut, haben wir eine flache Entwicklung. Jetzt will man Geld einsammeln, 5 Milliarden, nicht wahr? Nicht im konventionellen Wege, sondern indem man einfach ad hoc Aktien an den Markt begibt. Das wäre vor einem Jahr bei Tesla unmöglich gewesen. Dann wäre das Unternehmen fast pleite daran gegangen bei so einer Strategie. Jetzt kann man damit Geld einnehmen. Man hat einen Geldautomaten damit quasi entwickelt. Tesla, wer den Mut hat, der könnte hier mit einem Hebelprodukt arbeiten. Und da würde ich den Hebel ansetzen, der 10% drüber liegt, also bei 460, das wäre ein neues Höchstniveau. Und dann mit einem Viertel oder einem halben Prozent anfangen. Und dann kann man natürlich seine 100% mal verdienen, vielleicht auch 200%. Und wenn man es verliert, hat man eben ein Viertel oder ein halbes Prozent verloren. Würde ich hier mit 1% noch anfangen? Nein, das wäre mir einfach zur Zeit noch zu hoch. Auch wenn die Tesla durchaus beim allgemeinen Rückgang mal 100 Euro verlieren kann. Nur ich kann den Zeitpunkt nicht bestimmen. Deswegen bleibe ich dabei bei den Indizes. Beim DAX 15.200 hatte ich ja genannt, nicht wahr? Dass man sagen, in dem Hebel kann man einsteigen. Sollte man auch drinbleiben, wer ihn gemacht hat, sollte drinbleiben. Jetzt, wo der Markt steigt, bitte abwarten, dass wir, wenn wir einen neuen Höchststand kriegen, beim DAX sollten wir tatsächlich auf die 13.800 Marke steigen. Dann würde man einen Hebel nehmen, der nicht bei 15.200 liegt, sondern eher bei der 16.000 Marke, also den Abstand dementsprechend erhöhen. Immer unter dem Aspekt, was meine Meinung ist, dass wir die 12.000 Marke wiedersehen und vielleicht sogar bis auf 11.000 zurückfallen. Die Gegenfrage wäre die, sollte man nicht hier mit einem Hebel arbeiten, der auf einen steigenden Markt setzt? Gut, das widerspricht meiner Einschätzung, da habe ich natürlich Schwierigkeiten. Wer jetzt sagt, wieso, wenn ich jetzt einen aggressiven Hebel kaufe beim DAX, einen Hebel von 12.500 und wir gehen auf die 14.000 Marke zu, dann kann ich natürlich gut verdienen. Wer so etwas machen will, der soll nur daran denken, es kommt auf die Summe drauf an. Ich würde nicht ein volles Prozent dabei verwenden, sondern einen Teil von einem Prozent, also ein halbes Prozent dabei verwenden. Wenn man dann 100% gewonnen hat, freut man sich natürlich und sagt, ich habe toll gewonnen. Die Frage ist, wie nutzt das einem was im Gesamtportfolio dabei auch? Ist das jetzt die Strategie, die zum Erfolg führt? Nicht unbedingt hier, weil wir in einer Marktsituation sind, wo der Ausschlag nach beiden Seiten zurzeit durchaus, ich finde nach oben ist es nicht 1000 Punkte, aber nach unten hin 500 bis 1000 Punkte könnte in relativ kurzer Zeit jeden Zeitpunkt passieren. Ich kann das Auslösemoment nicht definieren, denn wenn ich es wüsste, wäre schon im Markt mit drin. Nur die Euphorie im Markt ist sehr, sehr stark zurzeit ausgeprägt. Aber, wie wir vorhin schon diskutierten im Hauptteil, es gibt beim Aktienmarkt zurzeit keine Alternative. Und es müsste schon ein Element auftauchen, was wir zurzeit nicht kennen, was den Markt dermaßen plötzlich nervös macht oder vor den Kopf stößt, dass dann plötzlich ein Run zur Liquidität und zur Gewinnmitnahme führt. Und das könnte den Markt dann sehr schnell nochmal mindestens 1000 Punkte beim Dow Jones an einem Tag kosten und beim DAX mindestens 500 Punkte. Und das jetzt zu antizipieren ist schwierig. Deswegen nehme ich auch den Abstand beim Hebelprodukt in gebührendem Maße an. Mindestens also beim DAX-Index hier, wo wir aktuell stehen, fast 2000 Punkte. Das dürfte aus meiner Sicht reichen. Ich würde also keinen engeren Hebel nehmen. Und bei Einzelwerten ist es so, dass man da sehen muss, ob die Liquidität tatsächlich da ist. Dann gibt es verschiedenste Angebote. Was ich gern benutze, ist Lang und Schwarz. Nicht wahr? Wo man sich anschauen kann, was Lang und Schwarz anbietet, weil das eine gestandene Firma in Deutschland ist. Oder die Société Générale, die Plattform, kann man sich ebenfalls anschauen. Auch Morgan Stanley eignet sich hierbei. Und wenn man sagt, wo finde ich denn jetzt einen ein gutes Angebot für die Hebel. Da ist ein bisschen Selbstsuche auch angesagt und können auch alle Mitglieder Folgendes tun, so als Hausaufgabe für diejenigen, die sich mit Hebel beschäftigen wollen. Dass man sich mal anschaut auf den Seiten entweder von finanzen.net oder sich anschaut bei Wall Street Online, nicht wahr, .de, sich anguckt, was dort unter Hebelstrategien angeboten wird. Da gibt es enorm viele Hebelstrategienmöglichkeiten. Und da könnt ihr Folgendes machen, einfach ein E-Mail an uns schicken, sagen, ich habe folgende Hebel gesucht, ist das interessant, das möglich? Und dann werde ich das alles mal zusammennehmen, das werden wir nächste Woche dann diskutieren, was unsere Clubmitglieder gefunden haben und werde darauf speziell in dem letzten Teil unserer Ausführungen darauf eingehen. Also bitte sich mal anschauen, damit ich auch weiß, wem nutzt es was, wer möchte das wissen. Und dass jemand, der also Hebelstrategien machen will, beziehungsweise Interesse hat, zwei Dinge. Einmal selbst den Hebel mit raussuchen, damit ich weiß, ob man auch die Fähigkeit hat, das zu handeln, also zu handhaben. Und dann B, auch Anfragen zu stellen, was man spezifisch bei den Hebeln machen möchte. Dass wir das nochmal von dieser Seite diskutieren werden, das werden wir nächste Woche nach dem offiziellen Teil für 10 oder 15 Minuten sogar diskutieren.
Und soweit sage ich erstmal vielen Dank für diese Woche, Herr Thieme.
Bitteschön.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.